Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von The Real Pain. Heute haben wir uns wieder ein sehr aktuelles Thema ausgesucht, das derzeit auch in der Immobilienwirtschaft sehr prominent und häufig diskutiert wird. Das Thema Resilienz. Dazu haben wir einen Experten aus diesem Bereich, der sich schon sehr lange mit dieser Thematik beschäftigt, eingeladen, den Harald Felgenhauer, der sich gleich auch vorstellen wird. Sandra?
Ja.
Von deiner Seite?
Ich habe mir in Vorbereitung auf den heutigen Termin rausgesucht, was auf der Resilienznetzwerk Österreich-Seite zum Thema Resilienz steht. Da wird nämlich der Begriff definiert wie folgt. Resilient ist, wer flexibel auf Veränderungen reagieren kann und dabei Schaden abwendet und Gelegenheiten nutzt. Resilienzdenken hilft dabei, einen konstruktiven Umgang mit einer turbulenter werdenden Zukunft zu entwickeln. Resilienzmaßnahmen tragen dazu bei, die derzeitigen großen Veränderungen besser zu bewältigen. Lieber Harald, es freut mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist und du uns tiefer in das Thema Resilienz da einführen kannst.
Ja, sehr gerne. Und es ist auch ein bisschen ein Homecoming für mich. Das Zitat, das du gerade angesprochen hast, das ist jetzt auch schon fast 15 Jahre alt. Resilienz war damals in den 2010er Jahren für uns wirklich ein ganz neues Modell, um mit dem umgehen zu lernen, was eben wirklich neu auf uns zugekommen ist. Vielleicht darf ich ganz kurz ausholen. Meine hauptsächliche Beschäftigung damals war Sicherheitspolitik. Ich habe vorher im Bereich der internationalen Politik war ich tätig. Ich habe bei der EU lange gearbeitet und bin dann 2005 zurückgekommen nach Österreich und habe dort eine Funktion im Innenministerium übernommen. Da ging es um den Aufbau einer sicherheitspolitischen Einheit. Es gab einen nationalen Sicherheitsrat, der sich so ein bisschen mit strategischen Analysen beschäftigt hat. Eine ganz kleine Pflanze an der großen Turmmauer der österreichischen Verwaltung. Also nicht vergleichbar mit dem, was wir aus den Filmen oder sonst wo kennen. Aber es war ein sehr interessanter Ansatz, um wirklich mal zu schauen, dass man gesamtstaatlich, das heißt die verschiedenen Ministerien mit den Bundesländern, mit privaten Akteuren, mit Unternehmen zusammenbringt, um die großen strategischen Themen einmal anzugehen. Und wir haben gerade mit dem begonnen. Da ist dann relativ schnell klar geworden, wenn man zwischen den Zeilen liest, in den Fachzeitschriften so 2007, Anfang 2008, da kommt was auf uns zu. Und wir haben das halt dann benutzt, um zu schauen, wie gehen wir damit um. Und wir hatten den Vorteil, dass wir damals wirklich mit jedem interessanten Menschen in Österreich über diese Dinge reden konnten. Und dann haben wir ihm gesagt, es wird geschrieben, da tut sich was im Finanzsystem, da wird möglicherweise eine Finanzkrise kommen, die wird möglicherweise Auswirkungen haben auf die Realwirtschaft. Wie gehen wir denn damit um? Und vor dem September 2008 war das ein bisschen so, naja, was soll denn schon kommen? Ja, und dann war der 17. September da und dann war plötzlich das ein großes Thema. Und dann hat man viel über das geredet und ein bisschen mit der medialen Fieberkurve ist die Aufmerksamkeit diesen großen Themen. Hoppla, tut sich jetzt was Großes. Kommen jetzt Dinge ins Rutschen, die wir so in der Form noch nicht kannten. Das wurde das erste Mal in meiner beruflichen Erfahrung damals durchdiskutiert und ich glaube, das war für viele neu. Weil wir hatten in Österreich und in Europa, vor allem in Westeuropa, seit 1945 die günstige Situation, dass wir Frieden hatten, dass wir Stabilität hatten, dass wir steigende Prosperität hatten, Wohlstand. Und das führt dazu, dass wir alle Fähigkeiten, Tools entwickelt haben, die uns eben in dieser Umgebung erfolgreich machen ließen. Und das galt sowohl für die Einzelmenschen, für jeden von uns, wie auch für die Organisationen, in denen wir tätig waren. Und jetzt kam 2008 und plötzlich hat es an der Tür gerüttelt und man hat sich gefragt, was passiert? Da kann es sein, dass wir sowas erleben wie 1929. Ja. Kommt jetzt der große Crash? Kommt jetzt eine große Depression? Kommt jetzt wirklich eine Phase der Unsicherheit? Und das war neu. Und dann haben viele gesucht und geschaut, wo könnte man hier Anhaltspunkte finden? Und natürlich, dann schaut man erstmal in die Geschichte. Die historische Analogie ist ja auch eine ganz wichtige Form der Zukunftsplanung, hat aber alles nicht so gepasst. Und dann hat ja Gott sei Dank diese Finanzkrise nicht so lange gedauert und ist relativ bald, nach ein paar Wochen, Monaten, wieder ein ruhigeres Fahrwasser gekommen. Die aufmerksamen Beobachter damals haben allerdings festgestellt, hoppla, viele Finanzanalysten sagen, das war jetzt nicht nur einfach ein kurzer, temporärer Effekt, sondern wir haben hier ein strukturelles Thema. Mhm. Und strukturelle Themen haben ja die Eigenschaft, die gehen nicht gleich wieder weg. wenn die Zeitungen nicht mehr drüber schreiben, sondern die bleiben uns erhalten. Und dann haben viele sich damit beschäftigt, mit der Frage, wie könnte das weitergehen und was können wir tun, um uns auf eine Situation vorzubereiten, wenn diese strukturellen Schwierigkeiten vielleicht doch mal wieder uns einholen. Ich habe dann aufgehört mit der Sicherheitspolitik und habe andere Themen gemacht, aber bin dann mit ein paar Freunden zum Schluss gekommen, dieses Thema wird uns erhalten bleiben. Und irgendwas sollten wir in dem Bereich tun. Und wir haben dann gesagt, das Thema ist schwierig zu vermitteln. Die Politik tut sich da immer schwer, weil immer, wenn die Politik ein Thema anstößt, muss sie sofort eine Antwort liefern. Und bei diesen komplexen Fragen, die noch für die Zukunft betreffen, die eben nicht eindeutig beantwortbar sind, gibt es im politischen Unternehmen, im angeschlossenen Verwaltungsbereich Schwierigkeiten hier, diese Themen mal anzustoßen. Und dann haben wir gesagt, was sich bewährt hat in vielen anderen Bereichen, ist zivilgesellschaftliches Engagement. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal eine zivilgesellschaftliche Initiative, haben das Resilienznetzwerk Österreich genannt und haben gesagt, wir versuchen jetzt einmal einfach beim Reden von Leuten, die das interessiert, uns diesen Themen zu nähern. Einfach dieser großen Frage, es könnte sein, dass Dinge ganz anders werden, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren, aber das muss nicht nur schlecht sein. Und wie können wir uns jetzt mit diesen Themen beschäftigen in einer Art und Weise, die nicht einer Panikmache dient, die das Konstruktive und das Chancendenken betont. Und dann sind wir relativ schnell zum Resilienzbegriff gekommen. Weil Resilienz war damals relativ neu. Resilienz kam ja aus dem Bereich der Psychologie, die Kinderpsychologie. Da gab es ja Studien, wo man sich angeschaut hat, warum manche Kinder, die eine sehr, sehr schwere Kindheit hatten, dann trotzdem ein sehr erfolgreiches und stabiles Leben gelebt haben und warum andere Kinder sich hier schwerer getan haben. Und aus dem Gedanken her kam eben die Resilienz, das Resiliere, das Zurückspringen im Lateinischen. Und wir haben dann gemeinsam mit vielen anderen diesen Begriff aufgenommen und mal überlegt, wie können wir mit dem Konzept umgehen. Und wir sind dann relativ schnell dazu gekommen, dass uns das sehr gut gefallen hat, dieser Resilienzbegriff. Den musste man damals noch jedem erklären, ja, das hat niemandem was gesagt. Aber für uns war Resilienz immer vor allem aus drei Bestandteilen bestehend. Das erste war, Resilienz war nicht starr. Nicht so wie zum Beispiel der Sicherheitsbegriff als solcher. Sicherheit ist so ein bisschen dieses starre Panzerdenken. Ja? Ich mache eine Schildkröte, hat einen starren Panzer. Wenn irgendein Problem kommt, verkriecht sie sich im Panzer, dann ist sie geschützt vor der Gefahr. Das stimmt, ja, aber hat natürlich die Nachteile, dass man überhaupt nicht positiv umgehen kann mit der Gefahr, dass man nicht agil ist, dass man nicht beweglich ist. Und das ist eben genau im Resilienzbegriff drinnen. Dass es nicht nur darum geht, starr eine Gefahr abzuwehren, sondern beweglich zu bleiben und agil zu bleiben, inklusive dem Nutzen von Chancen, die sich neu auftun. Das Zweite, was mir am Resilienzbegriff immer sehr gut gefallen hat, war, dass es nicht darum geht, zu einem Status quo ante zurückzugehen. Also das Ziel ist nicht, wie beim klassischen Krisenmanagement oder Business Continuity Management, dass ich sage, so wie vorher war es, war das ideal und genau dort möchte ich wieder hin und so schnell wie möglich. Sondern Resilienz sagt einfach, es gibt Veränderung und ich muss irgendwie schauen, dass ich bestmöglich mit dieser Veränderung umgehe.
Anpassung,
Adaption. Also Adaption, beweglich bleiben, nicht einfach nur sagen, das, was hier kommt, ist ganz, ganz schlecht, sondern mich aktiv damit zu beschäftigen. Und dann gehen ja erst dem Hirn viele Filter an und dann beginnt ja erst dieses Chancendenken dann wirklich zu greifen. Also der zweite Punkt, Adaption als Möglichkeit. Und der dritte Punkt, warum Resilienz uns damals als sehr taugliches Konzept erschienen ist, war eben dieses Element, das Resilienz von mir fordert, dass ich weiß, was macht mich im Kern aus? Was ist meine Identität? Und da gibt es ja dieses Bild von dem Schiff, das auf dem Meer dahinfährt und dann kommt schwerer Seegang und dann kommt ein Unwetter und dann weiß der Kapitän, ich muss hier irgendwas über Bord werfen. Ich muss Ballast abwerfen, sonst schaffe ich es nicht durch diesen Sturm. Und dann muss der Kapitän wissen, was ist das, was er unbedingt noch braucht, damit er das Schiff in den sicheren Hafen bekommt und was ist der Ballast, von dem er sich trennen kann. Und übertragen auf unsere Situation war eben die Frage, wenn es jetzt wirklich hier ein bisschen einen Sturm gibt, was ist das, was ich wirklich für mich behalten muss? Was hilft mir auch, durch diesen Sturm durchzugehen? Und was ist das, wovon ich mich trennen kann, trennen muss?
Darf ich da ganz kurz einhaken? Psychologisch gesprochen nehme ich an, du meinst da jetzt also Eigenschaften, Fähigkeiten, Skills. Unternehmerisch gesprochen meinst du wahrscheinlich auch irgendwie Geschäftsfelder oder neue Produkte oder alte Produkte, die man halt dann nicht mehr weiterführt oder so irgendwas. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, es geht zentral darum, wissen, wer man ist. Mhm. Wer bin ich? Und wenn ich das weiß, dann kann ich sowohl im persönlichen Bereich als auch im geschäftlichen Bereich oder wir als Gesellschaften besser mit diesen Herausforderungen umgehen, als wenn ich das im Moment der Krise erstmal herausfinden muss. Und ob es eine Eigenschaft ist oder eine Art der Herangehensweise, es ist überall drin. Ja? Das ist es ja schön am Resilienzkonzept, dass Resilient wirklich diese Eigenschaft beschreibt, aber letztlich auch einen Weg und auch eine Identität. Und ich habe sehr lachen müssen. Ich habe jetzt am Wochenende gelesen über ein Basketballspiel in Österreich, wo der Trainer der erfolgreichen Mannschaft gesagt hat, fürs nächste Spiel müssen wir sein resilient, agil, körperbetont und so weiter. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie weit dieser Begriff schon gegangen ist, von damals, wo man wirklich jedem das erklären musste, 2010, 11 haben wir begonnen, und heute ist es wirklich ein Wort, das schon weiter Beachtung findet. Es war zwischendurch einfach auch ein Buzzword. Es ist auch ein Wort, das, glaube ich, mittlerweile sehr weit gebraucht wird. In vielen Bereichen hat es Sicherheit irgendwie ersetzt, ja, sozusagen es wird synonym verwendet für Sicherheit, ohne wirklich eine Bedeutungserweiterung erfahren zu haben. Zum Teil geht es um militärische Fitness, ja, das hört man auch immer wieder. Europe must be resilient und so weiter. Das hat aber mit dem Begriff, wie er damals entstanden ist und wie wir ihn verstanden haben, nichts zu tun. Es geht wirklich darum, dass ich mir vor allem vornehme, dass ich auf eine Veränderung, die auf mich zukommt, in einer konstruktiven Art und Weise umgehen werde. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich diese Eigenschaft, die ich dann im Persönlichen, im Beruflichen, wo auch immer einsetzen kann. Aber wir können gern noch uns Anwendungsfälle dann näher anschauen.
Nein, sehr, sehr, sehr spannend. Also ein dynamischer Begriff, das gibt es als Terminus nicht, aber es ist etwas Dynamisches, etwas sich Veränderndes, und es ist auch, Resilienz bedeutet ja dann auch für jeden etwas anderes, ne? Weil ich das sozusagen ja auf meine Situation oder als Unternehmen anwenden muss.
Ja, ich glaube, wenn wir uns überlegen, wie der Begriff heute, gerade in der Zeit, in die wir jetzt hineingehen, relevant werden kann, geht es, glaube ich, mal diese Transformationserwartung. Dort kann ich mal beginnen. Ja? Wie ich vorher gesagt habe, wir kommen alle aus einer Zeit, die grundsätzlich anders war als das, was derzeit gerade beginnt und vermutlich uns in den nächsten Jahren, möglicherweise Jahrzehnten begleiten wird. Und hier einmal die erste Frage, die ich mir stellen kann, wie bin ich oder wie ist mein Unternehmen im Hinblick auf diese Transformation eingestellt? Und da gibt es dann ja noch andere Konzepte, die interessant sind, die Antifragilität, Antifragility, dieses Konzept von Taleb, der mit dem schwarzen Schwarm bekannt geworden ist, ist die eines, das dann auch die Runde gemacht hat. Aber diese Antifragilität ist dann eben, so wie du gesagt hast, wirklich eine Eigenschaft. Das ist eben etwas, das durch Stress besser wird. Ja? Ein organisches System zum Beispiel, ja, ein Knochen, ein Muskel, den ich trainiere. Training ist ja eigentlich nichts anderes als Stress, aber der Muskel reagiert positiv drauf, der wird stärker. Das Immunsystem, genau. Eine Tasse aus Porzellan wäre eben das Gegenteil, das ist eben fragil. Wenn ich das aus einem Meter Entfernung auf den Boden fallen lasse, wird das wahrscheinlich zerspringen, und das kann eben relativ schlecht mit Stress umgehen. Also diese Antifragilität wäre eine klassische Eigenschaft und ist vielleicht ein guter Startpunkt in dieser Überlegung, bin ich, bin mein Unternehmen, bin ich resilient, bin ich fragil oder nicht? Ja.
Also ich muss sagen, ich habe das Buch daheim, ich habe es angefangen, aber der Taleb ist nicht unbedingt einer, den man so nebenbei liest. Ja. Also auch der Schwarze Schwan war jetzt nicht unbedingt ein Buch, was man so irgendwie am Abend noch vom Schlafen genießt. Ja. Aber ich werde es mir zu Herzen nehmen, ich werde dann auch einmal reinblättern. Ja. Weil du jetzt gesagt hast, das ist jetzt gerade in dieser Zeit der Transformation ganz, ganz wichtig. Ich habe so das Gefühl, dass wir ja, du hast jetzt die Finanzkrise 2007, 2008 angesprochen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir seit 2020 mehr oder weniger durchgehend in Krisen leben, wenn man sie so bezeichnen möchte, beziehungsweise eben in dieser massiven Transformation, die künstliche Intelligenz jetzt auch mit sich bringt. Und da wird ja natürlich, oder wird wahrscheinlich dieses Resilienzthema, nicht diese, da hilft da kein Widerstand mehr, dass du sagst, okay, ich will mich mit dem nicht auseinandersetzen, sondern da musst du dich, ich möchte jetzt gar nicht so anpassen, aber du musst Lösungen und Wege finden für dich, damit du mit dem umgehst. Da ist wahrscheinlich die Resilienz genau das Richtige, was wir da brauchen, oder?
Ja, irgendwo muss ich dann überlegen, wo ist die Grenze insgesamt zur Anpassungsfähigkeit oder zur Lebensfähigkeit. Ne? Und dann sind wir ein bisschen bei der Frage, sozusagen, wie sehe ich KI? Ja? Ist das vor allem eine Bedrohung und eine Einschränkung meiner Möglichkeiten oder wird das vor allem eine ganz neue Möglichkeiten schaffen? Resilienz wird allgemein doch so verstanden, wenn was Negatives auf mich zukommt, muss ich damit irgendwie copen, irgendwie muss ich damit leben können. Ja? Ich muss einen Weg finden, damit umzugehen. Und diese bisschen negative Transformationserwartung ist eben vielleicht gerade auch eine Folge dieser doch sehr guten Zeit, die wir einfach hinter uns haben, die letzten Jahrzehnte. Ja? Dass wir so gesagt haben, also jede Art von Veränderung muss sozusagen eher schlecht sein. Ja, und ich habe ein bisschen Angst davor, weil wir halt sehr gut gefahren sind mit dieser Stabilitätsphase, die ja eine gewisse historische Anomalie war. Das ist ja, hat ja wirklich sehr, sehr lang gedauert, Gott sei Dank. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja? Wir müssen schauen, was sich tut. Aber es wird anders werden. Und weil du sagst, KI, wir haben derzeit eine Forschungsgruppe laufen bei uns, die sich eben wirklich konkret mit der Frage auseinandersetzt, KI und vor allem KI jetzt wirklich nur als Technik gedacht, aber die Frage, wie kann diese Technik eingesetzt werden für ein neues Geldsystem, für ein neues Wirtschaftssystem oder letztlich auch ein gesellschaftliches Betriebssystem. Und da sind wir dann relativ schnell im Bereich der Tokenisierung und dieser ganz neuen Art der Monetarisierung, der Mitbewertung von Vermögensgegenständen jeder Art. Ja? Also wirklich vom Hard Asset bis hin zu deiner künftigen Karriere, ja? Ja. Die man in Zukunft vielleicht monetarisieren kann. Ist das noch Resilienz? Ja, wahrscheinlich auch. Hängt aber vor allem davon ab, wie du das siehst. Siehst du es als große Chance, als gute Möglichkeit oder doch eher dann als Bedrohung? Aber wenn du Resilienz bist, wird es dir auf jeden Fall mal helfen. Ja? Und die Auseinandersetzung mit Resilienz, und da gibt es ja mittlerweile genug Wege, wie man das einsetzen kann für sich persönlich, aber auch für Unternehmen, kann nicht schaden, wenn man an diese Veränderungen denkt, die da rund um KI auf uns zukommen werden, und zwar vermutlich in einer Geschwindigkeit und in einem Umfang und in einer Intensität, wie die wenigsten sich das nur vorstellen können.
In einer Schnelligkeit, wenn wir uns
das genau, ja.
Könnte man das sogar in Richtung der Immobilienwirtschaft einmal ein bisschen konkretisieren, was das bedeuten könnte, also als Teil so eines Systems, also wir sind ja auch Teil des Geldsystems als Immobilienwirtschaft, weil das ist für mich, wenn ich richtig verstanden habe, die Klammer. Gibt es da vielleicht auch konkrete oder Anwendungsfälle, die da entstehen könnten?
Ich glaube schon, dass es die gibt. Wir haben uns vor circa 10 Jahren intensiver mit diesen Fragen beschäftigt, weil wir einfach aus diesen Überlegungen heraus, die ich vorher geschildert habe, sozusagen, wir haben Finanzkrise, wir hatten dann Rettungsmaßnahmen, die aber länger gedauert haben, als Rettungsmaßnahmen normalerweise dauern. Und die Frage war dann, gut, wenn es jetzt nicht mehr um eine Rettung geht, nicht mehr um dieses Zurückkehren zum Status quo ante, sondern da dürfte etwas Neues in Entwicklung sein. Und was könnte dieses Neue sein? Und dann hat man sich, dann haben wir uns angeschaut, was eben die verschiedenen Fachdiskurse zur Zukunft des Geldes gebracht haben. Und da gab es interessante Ansätze. Vieles davon ist gegangen, um wirklich eine Abkehr vom klassischen marktwirtschaftlichen Modellen, also dass man nicht mehr produzierte Assets austauscht, den Wert von schon bestehenden Assets, auch nicht, wie das dann in der Finanzwirtschaft war, den Wert von zukünftigen Assets, der Geld als Kredit, sondern die Frage, könnte irgendwas anderes als Grundlage, als Collateral vom Geld irgendwo mal dienen? Und da bin ich natürlich dann relativ schnell auch beim Immobilienbereich, weil wir haben damals viel geredet mit Immobilienmenschen, und aus unserer Sicht wirklich eine systemische Analyse vom Gesamten her kommend, stellt man sich die Frage, was ist eigentlich die Grundfunktion des Immobilienbereichs? Und auf der ersten Ebene bin ich dann dabei, jemandem ein Dach über den Kopf zu geben. Also ganz einfach Wohnraum zu schaffen. Wenn ich von dem dann eine Stufe weitergehe, dann kann ich sagen, ich möchte eine möglichst angenehme, komfortable Wohnung schaffen. Irgendwann wird das dann identitätsbildend, ja, wo ich wohne. Und irgendwann wird das dann vielleicht auch ein bisschen so ein Statuselement. Ja. Also wir wandern jetzt die Maslow'sche Pyramide hinauf. Aber das sind immer noch alles Funktionen, die wirklich mit der Wohnraumbeschaffung zu tun haben. Aber vermutlich hört es dann nicht auf, sondern wir haben uns damals überlegt und eben viel mit Immo-Leuten gesprochen. Das Immobiliensystem, so wie du gesagt hast, Alexander, ist natürlich intrinsisch mit dem Geldsystem verbunden. Warum? Weil eine Grundvoraussetzung in unserem Geldsystem ist, dass wir beleihungsfähige Zukunftsversprechen haben. Also wir brauchen Sicherheiten, die bilanzfähig sind auf Deutsch. Und da bietet sich eine Immobilie natürlich wesentlich an. Immobilien sind ganz wesentlich, um Kreditschöpfung zu ermöglichen. Und Immobilien sind so gesehen wahrscheinlich kein eigenständiger Markt, sondern man könnte es bezeichnen als ein Resonanzraum für die Kreditexpansion im Bankensystem, um jetzt das einfach mal so zu bezeichnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Immobilien ohne Geldsystem gedacht, ist möglicherweise zu kurz gegriffen. Und zwar meine ich jetzt nicht nur einfach die Finanzierungsfragen, sondern die Frage, wie geht es mit den Immobilienmärkten weiter? Geht's rauf, geht's runter? Muss sich immer verbinden mit der Frage, wie schauen denn die Zyklen im Geldsystem aus? Und wenn ich jetzt, wie wir seit 2008 festgestellt haben, das stand sogar in allen Zeitungen, ein strukturelles Problem im Finanzbereich haben, dann muss ich mir die Frage stellen, wie könnte sich das auf den Immobilienbereich auswirken? Und das ist eben nicht eine eindeutige Relation, ja, nicht wie ein Transmissionsriemen, das kann rauf und runter gehen, ist ganz klar. Wenn die Zentralbanken massiv ihre Bilanzen erweitern, dann ist viel Geld da und das geht in den Immobilienbereich und das tut gut, aber in anderen Bereichen kann das auch sich anders auswirken. Und dann hatten wir diese Sondersituation mit den Nullzinsen oder den sehr geringen Zinsen. Und das war der Moment, wo wir gesprochen haben und wo wir gefragt wurden, wie ist unsere Einschätzung aus unserem Blickwinkel heraus? Wir konnten den Immobilienleuten nicht erklären, wie ihr Business läuft, aber wir haben versucht, systemisch hier eine Analyse abzugeben. Und aus dieser gesamthaften Betrachtung war immer ganz klar, Nullzinsen sind ein massives Stresssignal aus dem Geldsystem. Und sich jetzt zu erwarten, dass sozusagen das so bleiben wird, ja, und dass ich abwarten kann, bis die Preissituation eines lokalen Marktes wie in Salzburg, Österreich, sich am internationalen Markt annähert, erschien uns immer schon relativ optimistisch. Ja? Und wir haben damals wirklich auch die Frage gestellt, jetzt haben wir sehr geringe Zinsen, ja, jetzt ist es relativ leicht zu finanzieren, was, wenn es wieder raufgeht? Und wir waren da zum Teil doch überrascht über einen sehr prävalenten Optimismus, der, glaube ich, in der Branche geherrscht hat, dass man sich gesagt hat, nein, das geht, ja, und alle machen das. Ich glaube, da gab es auch eine ganze Reihe von Gruppendenken. Und aus unserer Betrachtungsweise, wie gesagt, wir haben immer nur einen Teil dieses Gesamtgefüges betrachten können, aber erschien das als durchaus mutig, ja, so ambitioniert in diese Sachen reinzugehen. Und jetzt aber die Frage, wie könnte das wirklich weitergehen? Und das ist ganz klar, viele denken jetzt drüber nach, dass es eben, sie denken nicht drüber nach, viele spüren das natürlich, dass in Bezug auf die Kredite und die Beleihungsfähigkeiten jetzt natürlich gewisse Grenzen wahrnehmbar sind für viele. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich ist es sehr, sehr spannend, sich diese Tokenization anzuschauen, diese Tokenisierung. Weil wenn es wirklich sein sollte, dass das bisschen das neue Geld wird oder zumindest ein Teilaspekt des neuen Geldes wird, dann ergeben sich da auch jede Menge Möglichkeiten. Und wie das halt so oft ist, wenn plötzlich eine Krise da ist, dann geht es sehr, sehr schnell und dann wird man möglicherweise relativ schnell mit neuen Möglichkeiten konfrontiert und dann wird es vielleicht Angebote geben, die ich vorher nicht wirklich prüfen konnte und es lohnt sich hier wahrscheinlich auch diese veränderten Möglichkeiten und das ist wirklich ganz neues Denken, diese neue Form der Monetarisierung von Wertgegenständen über diese Tokenisierung, die erst möglich gemacht wird durch die KI und die Berechnungsmöglichkeiten, die es ergibt. Es lohnt sich, glaube ich, sich mit dem zu beschäftigen, weil dann werde ich wieder resilienter. Dann wird es mir wieder besser gelingen, mit diesen Veränderungen umzugehen. Und auch hier wird wahrscheinlich relevant werden, wovon bin ich bereit, mich zu trennen Und was ist das, was ich behalten muss? Also was macht mich aus? Und da hätte ich eine Frage vielleicht an euch. Ihr seid Profis im Immobilienbereich. Wie kann ich denn feststellen, ob ein Immobilienmensch, sage ich jetzt ganz allgemein, resilient ist oder nicht? Und vielleicht darf ich einen Ansatz zeigen, mit dem ich manchmal diese Frage versuche zu beantworten. Meistens ist es so, dass Leute, die erfolgreich waren in der Vergangenheit, weniger Notwendigkeit gehabt haben, sich selbst zu hinterfragen oder selbst zu reflektieren. Warum ist mir dieser Erfolg gelungen? Ist einfach nicht notwendig. Ja? Es geht gut und ich nütze das aus. Wenn irgendwann mal was schief geht, das ist der Moment, wo wir dann beginnen, uns zu hinterfragen, oft mehr als gut ist, aber wo wir dann eben auch eine bessere Selbstreflexion haben. Jetzt ist es so, wir haben natürlich im Immobilienbereich sehr viele sehr erfolgreiche Akteure gehabt in letzter Zeit. Und bei erfolgreichen Menschen frage ich dann manchmal, wissen die Leute, warum sie erfolgreich waren, ja? Oder sind sie stolz auf das, dass sie erfolgreich waren? Oder sind sie mehr stolz darauf, wie sie erfolgreich geworden sind? Und ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die nützlich ist, um hier mal den ersten Ansatz zu wählen, um herauszufinden, bin ich resilient, ja? Oder wie kann ich meine Resilienz steigern? Und ja, darf ich euch die Frage stellen, sozusagen, wie kann man bei immobilen Menschen einen Anfang machen, um festzustellen, sind sie resilient und werden sie mit diesen Veränderungen, die auf uns zukommen, die jetzigen Probleme, ein neues System, ein neues Geld, Tokenization und so weiter, wie werden sie damit umgehen?
Ja, ich meine, ein Punkt, der mir dazu einfällt, der ist mit Pain, mit Real Pain verbunden, weil ohne das jetzt so auf mich zu beziehen, aber ich bin der Überzeugung, dass man manchmal unangenehme Richtungsentscheidungen auch treffen muss, auch in einer Karriere, wo man einfach sagt, ich selber in der Reflexion kann eigentlich zum Beispiel mit einer Entscheidung, mit einem Geschäftsmodell, ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Also nicht, dass das schlecht ist, aber das bin ich eben nicht so in der Form. Und das ist mir persönlich immer wieder passiert. Das kostet sehr, sehr viel Kraft und Energie. Und im Nachhinein hat sich dann öfter als richtig, als falsch herausgestellt. Und sich eben zu trennen von, würde sagen, oberflächlichen Themen wie groß ist ein Unternehmen, was mache ich für einen Umsatz. Das ist natürlich jetzt, könnte man meinen, nicht unternehmerisch gesagt, aber es braucht für eine langfristige, erfolgreiche Entwicklung, braucht es auch einmal Entscheidungen, wo man sagt, da bin ich jetzt nicht dabei. Oder in meinem Rechenmodell geht sich das mit den Finanzierungen 2023 nicht mehr aus. Stopp. Das kostet natürlich dann sehr viel Kraft und Energie, gegen einen Trend sozusagen anzustemmen. Ja. Sandra, ich glaube, dir ist ja in deiner langen Laufbahn auch oft so gegangen, dass du Gegenwind.
Was willst du damit jetzt sagen?
Gegenwind hattest.
Na, durchaus Gegenwind, aber ich sehe das, also das Thema Resilienz sehe ich mehr schon auf persönlicher Ebene. Nämlich, ich bin ein Mensch, der sich ständig selbst hinterfragt, der sich ständig wieder überlegt, ist das der richtige Weg, den ich gehe? Ist das gut genug, was ich mache? Muss ich irgendwas verbessern? Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die mich, oder das ist die Eigenschaft, die mich erfolgreich gemacht hat. Also das sehe ich schon so. Und jetzt wird es immer mehr, dass ich mir immer bewusster werde, was meine Werte sind und ob ich das, was ich tue, mit meinen Werten mache, das, was ich tue, mit meinen Werten noch im Einklang steht. Das ist wahrscheinlich auch ein Altersthema. Umso älter man wird, umso bewusster wird man sich, in welche Richtung oder welchen Weg man einschlägt und muss nicht mehr alles mitmachen, eben auch um Karriere zu machen. Also ich glaube, als junge Unternehmerin, also wenn du mich wahrscheinlich vor 14 Jahren gefragt hast, hätte ich auch noch gesagt, super, ich muss alles machen, damit ich da irgendwie über die Runden komme. Jetzt weiß ich halt, ich muss nicht mehr alles machen, sondern ich muss das machen, was sich für mich stimmig anfühlt. Und das ist für mich, glaube ich, schon auch Resilienz, nämlich wenn auch dann eine Krise auf einen zukommt, dass man erstens nicht gleich diese, ich will damit nichts zu tun haben, diese Schildkröten-Taktik quasi anwende, sondern sich mal mit dieser Krise auseinandersetzt und sagt, okay, das sind die Fakten, was sind aber die Chancen daraus und wie kann ich das ins Positive wenden? Und das würde ich auch als eine meiner Eigenschaften sehen. Was mich, glaube ich, auch resilient macht, ist das Positive zu sehen. Also immer die Chancen zu sehen und nicht die Probleme zu sehen, die man hat.
Ja. Wie würdet ihr die Immobilienbranche einschätzen mit allen Problemen der Generalisierung, die jetzt mit dieser Frage verbunden sind? Aber ist die Immobranche in Österreich resilient? Und da meine ich jetzt nicht, ist sie gut aufgestellt oder wie schaut die Marktlage aus oder die Finanzierungsfragen, sondern diese Core-Eigenschaften. Ne?
Ich tue mir immer sehr schwer mit so Generalisierungen, aber ich glaube schon auch, dass, ich meine, grundsätzlich, es kommt immer auf die Persönlichkeit drauf an und die Menschen, die, das haben wir immer schon so gemacht und das muss weiterhin so funktionieren, die wird es immer geben und die werden jetzt, glaube ich, auch zunehmend in Schwierigkeiten kommen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Branche, gerade weil sie halt einfach auch keine Alternativen gehabt hat und die Player, die es jetzt noch gibt am Markt und die jetzt noch im Immobilienmarkt tätig sind, die haben keine Alternative gehabt oder haben nach wie vor keine Alternative, als resilient zu werden, falls sie es nicht vorher schon sind. Also ich glaube schon, und gerade Immobilien ist so ein langfristiger Horizont, das ist nichts Kurzfristiges. Da muss man, glaube ich, resilient werden. Oder war man wahrscheinlich auch vielleicht schon resilient, auch wenn man es nicht so genannt hat. Mhm. Ich weiß es nicht. Wie hat man es denn früher genannt, bevor man es resilient genannt hat? Oder hat man es dann gebraucht?
Leben. Das Leben ist ein ewiges Auf und Ab, gell? Und wenn wir unsere Großeltern oder Urgroßeltern mit diesen Themen befasst hätten, hätten die gesagt, ja, so ist das Leben, ne? Damit musst du zurechtkommen. Aber jede Generation muss das für sich wieder neu ausmachen. Ist das immer noch so, dass die österreichische Immobilien, die Branche wesentlich stärker lokal und regional verwurzelt ist, als das in anderen Ländern, auch in europäischen Ländern der Fall ist? Weil das wäre vielleicht auch eine Resilienzeigenschaft, diese Wurzeln zu haben. Ja? Weil wenn da ein bisschen Wind kommt, dann weht es einen halt auch nicht ganz so schnell weg, als wenn ich jetzt wirklich nur an der Oberfläche anhafte. Und ich bin jetzt überhaupt kein Experte über die Beschaffenheit der Immobilienbranche im Vergleich zu anderen Ländern, aber ich habe doch in der Vergangenheit gehört, dass es doch besser gelungen ist, hier viele lokale Elemente zu bewahren und auch so ein bisschen den Ansatz der großen internationalen Immobilienfirmen, das ist ein bisschen über Österreich hinweggerauscht. Ist das immer noch so? Weil wenn das wäre, hätten wir auf jeden Fall, glaube ich, eben neben den Wurzeln auch mehr Beweglichkeit und mehr lokale Anhaftung. Das ist, glaube ich, nichts Schlechtes, wenn wir über Transformation reden.
Also es ist, muss es wieder allgemein beantworten, dein Befund sicher richtig, dass auch wenn du mit deutschen Investoren sprichst, die haben fast ein bisschen eine Scheu, auf den Wiener Markt einzutreten, als Investments zu tätigen, weil sie von vorn mit dem Vorurteil kommen, naja, das ist glatte Wiener Immobilienpaket und so weiter, als praktisches Beispiel. Ich denke aber auch, dass es besser wird, aber es ist so, man muss ganz klar, wenn man im angelsächsischen Bereich zum Beispiel einmal im Immobilienbereich unterwegs war, ob das jetzt oder auch England, Amerika, die Datenlage ist um ein vieles besser schon gewesen vor 20 Jahren als bei uns, wobei wir hier deutlich aufholen. Es gibt ja prominente Marktteilnehmer, auch Dienstleister, die da sehr, sehr, sehr viel geleistet haben in den letzten Jahren. Aber das ist sicher richtig, aber aus meiner Sicht, Sandra, geht es schon stark mehr in Richtung Internationalisierung, weil du dich als Markt ja gar nicht so wirklich abschotten kannst und sollst.
Nein, das würde ich nicht so sagen, würde ich jetzt nicht so sehen, weil schon, was der Harald gesagt hat mit der Resilienz und der Verwurzelung, wenn du dir anschaust, kleinere Bauunternehmungen, die regional tätig sind, regionale kleine Immobilieninvestoren, die haben jetzt dann irgendwie auch gesagt, mehr oder weniger, naja, was soll sein? Ja, ich habe da meinen Markt, ich habe da meine paar Häuser, ich bin jetzt nicht abhängig von irgendwelchen großen Kapitalgebern. Ich glaube, die haben... Das ist so die Ablass. Also ich glaube, man kann das vielleicht auch gar nicht unbedingt unmittelbar miteinander vergleichen, so internationale Immobilienmärkte und so regionale Märkte. Ich finde schon, dass Österreich sehr zerfledert ist. Das liegt alleine an diesen neuen Bauordnungen, die wir brauchen in Österreich, weil wir so ein riesiges Land sind. Und das macht es aber vielleicht auch aus, dass da auch mehr Chancen bestehen. Also ich glaube, es ist immer die Frage, wen man da genau betrachtet.
Ja, aber es bestätigt eben das Politische, auch gerade diese neuen Bauordnungen in diesem kleinen Land, bestätigt schon, es gibt gewisse, du hast auch vollkommen recht, die definieren ja fast schon regionale Räume und Märkte, aber ich würde das jetzt nicht als resilient unbedingt bezeichnen, aber es ist wahrscheinlich wie immer die Mischung. Ja. Mhm. Harald, weil wir schon langsam ans Ende denken müssen, ich möchte unbedingt noch mit dir sprechen. Du bist ein extrem informierter Mensch. Ich denke, der Umgang mit Informationen, auch auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ja, also Stichwort aktuelle Zeit. Gibt's auch von eurem Netzwerk, gibt's da einen Leitfaden? Man sieht ja selbst, die großen Medien sind ja wirklich überlastet, überfordert, dass sie jedes Mal sagen müssen, wir können diese Angaben nicht überprüfen, ja. Wie geht man in der heutigen Zeit mit diesem Überfluss an nicht überprüfbaren, nenne ich es jetzt einmal, Informationen um, die ja auch für Immobilienwirtschaft natürlich sehr relevant sind?
Ich glaube, wir können die Frage gut verbinden mit deiner Eingangsfrage, sagen wir, sozusagen, was macht mich resilient? Ich glaube, in diesen 15 Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, kommt man zum Teil auf eine sehr funktionale Sichtweise. Man schaut sich an, warum wird was gemacht und funktioniert das hinsichtlich der Funktion, die es erfüllen soll. Ja? Und wenn ich jetzt über Informationen spreche, gilt es hier ganz genauso. Ja? Informationen sind letztlich ein Werkzeug und Informationen dienen unterschiedlichen Funktionen. Und für jede dieser Funktionen gibt es dann eigene Räume. Ja? Und wir können das jetzt Diskursräume nennen. Um vielleicht ein aktuelles Beispiel zu nehmen, ein Riesenthema im Bereich der strategischen Analyse ist derzeit natürlich die Frage Angriff auf den Iran, die Schließung der Straße von Hormuz. Das heißt, Öl, auch Gas, Düngemittel und so weiter kommen da nicht durch. Was heißt das? Und es ist recht interessant, wenn man jetzt mit unterschiedlichen Leuten redet. Wenn wir mit Energieanalysten reden, dann weiß man, die haben sich seit dem 28. Februar, das war der Tag des Angriffs auf den Iran und der Gegenschläge des Iran dann, die haben ab damals gesagt, hoppla, wir haben ein Riesenproblem. Es war immer schon klar, wenn die Straße von Hormuz geschlossen wird, dann hat das Auswirkungen auf diese Rohstoffe. In der Financial Times war am 1. Mai-Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr das zufälligerweise gesehen habt, nicht auf der ersten Seite, sondern in der Weekend Edition ein Artikel, der für einige erhobene Augenbrauen gesorgt hat, nämlich da wurde von einem Oil Crunch im Juni gesprochen. Und zwar als Schlagzeile above the fold, also wirklich relativ prominent platziert, war das ein Zeichen, hoppla, da kommt was. Und Oil Crunch heißt eben nicht, es gibt kein Öl mehr, aber es gibt nicht mehr genug Öl für den Weltmarkt. Also irgendwas wird dann nachgeben müssen. Und wir sind dann nicht mehr im Preisbereich, ja, sondern die sind wirklich dann schon im Versorgungsbereich. Und das war interessant. Parallel dazu hat Bloomberg begonnen, das Thema zu bringen, mit relativ happigen Aussagen von verschiedenen Energieanalysten, die gesagt haben, ab Juni ist wirklich damit zu rechnen, dann wurden Zahlen genannt, dem Weltmarkt fehlt dann so und so viel Barrel Öl und das wird zu den und den Folgen führen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Massenmedien, ja, das, was die meisten Menschen lesen, da ist das noch nicht wirklich ein Thema, weil da wird immer wieder die Thematik angesprochen, aber nicht in dieser Vehemenz, die zum Beispiel die Leser der Financial Times oder Bloomberg jetzt mitbekommen haben. Warum ist das so? Ja, unterschiedliche Funktionalitäten. Der massenmediale Markt, ich sage es jetzt mal frech, ist hauptsächlich Unterhaltung, ja, und Beruhigung und ganz bisschen Information. Der Fachdiskurs, wie zum Beispiel Financial Times oder Bloomberg, also diese klassischen Finanzmedien, die sollen halt ein bisschen so eine Early-Warning-Funktion abdecken, dass die Finanzanalysten wissen, da kommt ein Thema. Und die Energieanalysten, wie gesagt, für die war das immer schon Thema und für die war ab dem 28. Februar klar, da kommt ein Riesenthema auf uns zu. Und in welchen dieser Diskursräume ich mich bewege, macht schon auch einen Unterschied, ja, wie resilient ich dann bin, wenn diese Transformation mir ins Gesicht bläst. Und vielleicht darf ich zurückkommen zu dem Bild vorher, das Schiff auf hoher See. Ja. Wenn es beginnt, ein bisschen mehr zu schwanken und ich bleibe unten in meiner warmen Kajüte, dann bin ich natürlich nicht wirklich gut vorbereitet auf das, was passiert, wenn wirklich jetzt der Sturm losbricht. Ja. Und ich muss auch wissen, die allermeisten werden einfach in der Kajüte bleiben, ja. Und die werden sagen, nein, geh jetzt nicht raus, ja, da draußen ist nass und feucht. Und wenn's am Mast kletterst, dann fliegst du vielleicht noch runter. Aber wahrscheinlich werde ich das tun müssen, ja. Ich werde mich ein bisschen bewegen müssen. Ich werde mich anstrengen müssen. Ich werde den Mast hinaufklettern in den Aussichtskorb, um bei dem Bild zu bleiben. Und dann werde ich sehen, wo welche Wolken sind, wie der Wellengang ist. Und dann habe ich schon mal eine bessere Einschätzung. Was dann noch helfen würde, ist, wenn ich ein bisschen, auch wieder um im Bild zu bleiben, meteorologisch geschult bin. Ja, also wenn ich weiß, diese Art von Wolken, dieser Wind wird folgenden Seegang erzeugen. Und wenn ich dann noch ein bisschen Ahnung habe von der Schifffahrt, dann weiß ich, mein Schiff wird das und das aushalten und das nicht. Und das versetzt mich dann überhaupt erst in die Lage, mein Resilienzsein zu beweisen. Ja? Weil dann muss ich mir die Frage stellen, was macht mich aus? Was muss ich auf jeden Fall drüber retten? Und wovon muss ich mich trennen? Welchen Teil meines Ballasts lasse ich jetzt über Bord gehen? Und das sind alles Sachen, die man, glaube ich, vorbereiten kann, die man üben kann. Und Alexander, ich bin da voll bei dir. Die Diskursräume sind wichtig. Und in Zeiten hoher Volatilität, wenn wir die Erwartung von hoher Turbulenz haben müssen, höherem Seegang als bisher, dann muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr Anstrengung auch im informationellen Bereich tätigen. Und da reicht dann Tageszeitungslesen nicht mehr aus.
Und im Idealfall ist ja Resilienz nicht immer nur eine Abwehr oder eine Immunreaktion gegen Negatives. Der Wind kann ja auch einmal von hinten kommen.
Kann er.
Dann werden wir wieder bequem. Ne?
Ich fürchte, dass das vielleicht jetzt nicht passt auf das, was auf uns zukommt. Aber wir sind ja alle Segler genug, um zu wissen, man kann auch gut gegen den Wind ankommen, da muss man halt kreuzen, ja, das muss man können. Ja. Und wenn ich bisher immer nur mit Spinnaker und mit Wind von hinten unterwegs war, dann muss ich einfach was Neues lernen. Ja. Und das Schöne ist ja, dass sowas zwar manchmal schnell kommt, aber nicht von heute auf morgen. Ich kann mich ja mit dem auseinandersetzen, ich kann mich mit dem beschäftigen. Ich kann das ja lernen, aber das ist immer wieder das andere bei der Frage, was ist meine Einstellung? Bin ich bereit, mich auf das einzulassen? Ja oder nein? Und ich meine halt, dass es doch hinreichend Anzeichen gibt, dass man ein bisschen einen extra Aufwand tätigen sollte, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen, um seine eigene Resilienzfähigkeit ein bisschen abzuklopfen, in Diskursräume hineinzugehen, die ich vielleicht bis jetzt nicht betreten habe, weil es einfach nicht notwendig war, und mich proaktiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um dann bestmöglich durch das durchzukommen.
Aber ist es nicht auch so, Ich denke mir dann auch oft, wenn man sich mit so vielen Themen beschäftigt, gegen die man jetzt, ich sage jetzt bewusst gegen, die man eh nichts machen kann, das ist dann oft auch so überwältigend. Und das verursacht ja dann auch eine gewisse Lähmung, dass man sich dann auch denkt, so, das überfordert mich alles komplett. Ist es dann nicht auch zielführend, sich dann wirklich mal bewusst rauszunehmen und zu sagen, so, und jetzt kümmere ich mich um das, was ich wirklich beeinflussen kann und nicht um das ganze Weltgeschehen, was ich eh nicht beeinflussen kann? Ja.
Jetzt wird schon ein bisschen kitschig fast, aber ich darf bei dem Bild bleiben. Ja, ich wäre oben am Mast manchmal schauen müssen, was kommt. Aber natürlich muss ich dann wieder runter und muss die Sachen festzurren oder schauen, dass ich das Schiff sichere. Ja? Also ich muss dann auch irgendwie die Pässe auf den Boden bringen. Und ich glaube, du hast recht, das ist eine ganz essentielle Eigenschaft. Es gibt viele, die sind gut beim Handling vom Schiff unten. Ja? Es gibt einige, die sind sehr gut oben zu stehen und zu beobachten und auch Meteorologie zu betreiben. Die wahre Kunst wird wahrscheinlich sein, beides zu können. Ja? Mal oben nach oben zu gehen, sich umzuschauen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, aber dann wieder runter, die Base auf die Straße zu bringen und mich selbst, mein Unternehmen, meine Organisation oder auch uns als Gesellschaft durch diese Transformation durchzubekommen. Dass ich dabei auch Pausen brauchen werde und das Ganze, dass das ein Prozess ist, ist klar. Aber das ist, glaube ich, eben auch trainierbar. Ja?
Aber wir sollten uns eher anschnallen. Also wir haben es jetzt versucht, dreimal es ins sehr Positive zu drehen, alles, was auf uns zukommt. Aber ich denke auch soweit, glaube ich, kenne ich dich auch persönlich besser, sich jetzt auf alles bestmöglich vorbereiten.
Ja, ich glaube, die Zeit ist gekommen, um sich einfach mit allen möglichen Zukunftsentwicklungen auseinanderzusetzen und nicht darauf zu setzen, dass es so bleibt, wie es halt die letzten Jahrzehnte war. Und das heißt auch, dass wir uns ändern müssen. Ja? Das, was uns erfolgreich gemacht hat bis heute, muss nicht zwangsläufig auch uns in der Zukunft erfolgreich zu machen. Und jetzt mal innezuhalten, zu reflektieren, zu schauen, wo stehe ich, wo bin ich gut, was hat mich gut gemacht in der Vergangenheit, wo sollte ich vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Ja?
Perfekt, das war ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Harald, für deine Ausführungen.
Vielen Dank.